N55 ist eigentlich eine, ich würde Künstler- und Architektenkollektiv aus Kopenhagen und Hamburg sagen. Wir haben zwei Werkstätten, einmal eine in Kopenhagen und eine in Hamburg. Gegründet wurde das Ganze in Kopenhagen schon 1994, glaube ich, oder 95. Und besteht jetzt seit fast, ja, wie gesagt, 20 Jahren jetzt in der Ecke. Und ja, der rote Faden von N55 ist, glaube ich, ganz pathetisch ausgedrückt immer die Frage nach einer besseren Welt, nach einer besseren, lebenswerteren Welt und vor allem auch, wie diese konkret aussehen kann. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Fragestellung, wie könnte Stadt anders aussehen und entwickeln auch konkrete Lösungen, die sich mit der Beantwortung dieser Frage beschäftigen. Ich nenne das immer ganz gern in so einem Schlagwort konkrete Utopien, weil ich das trifft das, glaube ich, ganz gut. Das sind, wie gesagt, diese Vorstellungen von einer besseren Welt, die man aber nicht nur als Vorstellungen belässt, wie das jetzt vielleicht Architekten in den 70ern getan haben oder Architekturbüros das heute machen, sondern uns ist es ganz wichtig, dass das greifbar wird, eine greifbare Realität.
Wie du schon erwähnt hast, euch gibt es schon ja schon sehr lange. Hat sich denn an der Vision vielleicht im Laufe der Jahre etwas verändert? Also kann man das schärfen, dass man sagt, dass es mit einer ganz bestimmten Vision begonnen hat und dann jetzt in der Umsetzung man dann aber irgendwie vielleicht noch größere Träume entwickelt oder da an etwas konsequent festhält? Das hat ja vielleicht auch was mit Motivation zu tun. Kannst du dazu was sagen?
Klar, ich glaube, das Gute ist, es hat sich nicht geändert. Das ist, glaube ich, also man merkt, dass diese Grundfragestellung, die man mit sich herumträgt, eigentlich immer noch genauso aktuell ist wie vor 20 Jahren. Da geht es immer um so eine Lösung zu finden für eine Art, ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz oft damit, wie wir Lösungen entwickeln oder Strukturen, um, ich sag mal, Bottom-up-Prozesse zu befördern. Ich nenne das immer ganz gerne eine Werkzeugbox oder so eine Art Selbstermächtigungsinfrastruktur. Das heißt, wir entwickeln Lösungen, die halt jeder selber herstellen kann, stellen das Wissen, das wir generieren, wenn wir die Lösung entwickeln, auch als eine Art Bauanleitung ins Internet. Das ist, jedes unserer Projekte ist als eine Bauanleitung im Internet veröffentlicht. Wir sind so eine Art Oldschool Open Source Kollektiv in der Art und könnte man es beschreiben. Unsere Webseite besteht eigentlich auch nur aus News und Manuals und das ist auch das Einzige. Das heißt, wir versuchen es immer sehr runterzubrechen auf die wirklich grundlegenden Fragen und das sind dann Lösungen fängt an von Hydroponic Farm, das ist zum Beispiel, wie man Lebensmittel in eigenen vier Räumen herstellen kann, bis zu autarken Wohnsystemen, bis zu Mobilitätssystemen, die du selber generieren kannst. Alle Formen, was so, ich sag mal, die existenziellen Fragen des Lebens betrifft. Und da geht es ganz oft darum, wie kann man, ich sag mal, die eigenen Lebensgrundlagen selbstbestimmt herstellen und sich dadurch unabhängiger machen von, wir nennen das immer Concentrations of Power. Das ist für uns alles, was fremdbestimmte Strukturen sind oder auch Strukturen, die man ablehnt, also multinationale Unternehmen, Kapitalismus generell. Und da haben wir einfach festgestellt, also wenn man nicht nur im Abstrakten bleiben will, brauchst auch ganz konkrete Handwerkzeuge, um eine Art selbstbestimmte Infrastruktur herzustellen, wie man sich sein eigenes Leben möglichst unabhängig gestalten kann. Das heißt, das produzieren wir, ich glaube, wir haben jetzt inzwischen 35 Projekte. Das geht von Fischfarmen, wie gesagt, über Hydroponics. Es gibt ganz viele Sachen, beschäftigen sich mit Modulsystemen, also die man selber herstellen kann. Wohnmodulsystemen. Relativ bekannt ist das Walking House von uns. Das ist ein Haus, das läuft nur mit, also es läuft, wie der Name schon sagt. Es bewegt sich nur mit Sonnenenergie, also ist eine Solarzelle auf dem Dach und das hat sechs hydraulisch angetriebene Beine und das bewegt sich ungefähr 120 Meter die Stunde. Also es ist relativ langsam, das Haus. Und das ist so, glaube ich, der Archetyp von einem unabhängigen Wohnsystem. Also man ist noch unabhängig von der Straße. Also von Energienetzen, von, ich sag mal, gebauter Architektur. Das heißt, es ist eine Art Vorstellung von einem neonomadischen Leben. Und was mir, glaube ich, immer ganz wichtig ist, dass es dabei nicht darum gehen kann, sich aus Gesellschaft komplett zurückzuziehen. Es geht nicht um so ein Aussiedler-Dasein, wie das vielleicht die Hippie-Bewegung in den 70ern, 60er, 70ern dann oft betrieben hat, sondern es geht eher darum, sich eine Unabhängigkeit in den existenziellen Fragen zu sichern, damit man eine politische Freiheit hat, überhaupt sein Leben so gestalten zu können, wie man will.
Jetzt zwischendurch kommen da vielleicht bei manchen dann doch ja diese Fragen auf, wie sich das Ganze denn eigentlich finanziert.
Wir haben eigentlich so eine Sache, dass wir die meisten Projekte erstmal selber finanzieren und dann erst gucken, ich sag mal, es ist zur Zeit ist es 50-50. Also zu 50% machen wir große Ausstellungen in großen Kunsthäusern. Also die haben meistens dann größere Budgets für Kunstausstellungen. Da geht es dann meistens um alternative Lebensformen, um Do-it-yourself-Design in der Richtung. Das heißt, wir sind irgendwo meistens eingeladen als Schnittstelle zwischen Architektur, Kunst und gesellschaftspolitischen Themen. Das ist das eine Standbein. Das andere Standbein, was wir jetzt die letzten 5 Jahre hauptsächlich ausgebaut haben, ist, dass wir wieder selber Produzenten werden. Das heißt, deswswegen nenne ich es auch mal Werkstatt, also die Werkstatt in Kopenhagen und die Werkstatt in Hamburg oder Entwurfswerkstatt heißt es ja hier auch am Fenster, ist auch eine Art lokale Produktionsstätte, also eine Art Mikrofabrik. Das heißt, in Hamburg stellen wir zum Beispiel modulare Lastenfahrräder her nach einem bestimmten geschraubten Prinzip, wofür man einen relativ begrenzten Maschinenpark braucht. Und dadurch kann man auch sehr hochkomplexe Gegenstände wieder in einem urbanen Kontext produzieren. Und das ist uns, glaube ich, wichtig, dass man sagt, man will auch wieder das klassische Eigentum an Produktionsmitteln wieder für sich reklamieren. Wir haben da hier in Kopenhagen haben wir auch ein Großband, steht an Reclaim the Production drauf. Das ist so ein bisschen der Slogan, unter dem sich das bewegt. Weil wir dann auch festgestellt haben, wir wollen nicht, dass man, Fahrrad ist ein ganz gutes Beispiel. Alle Fahrräder, die in Deutschland, oder der Großteil der Fahrräder, die bei uns hierzulande rumfahren, sind eigentlich in Asien produziert. Und das heißt, sie fahren fast 12.000 Kilometer um den Globus, damit man das für den Zweck, dass man sie dann hier als ein grünes Verkehrsmittel feiert. Und da haben wir einfach gemerkt, das ist ziemlich widersinnig. Und meistens werden sie noch unter Bedingungen hergestellt, die man absolut nicht unterstützen will. Dann haben wir als Konsequenz gesagt, gut, man kann das auch, wenn man ein gutes Design entwickelt, so designen, dass man sie lokal die Werkstätten sind nicht größer als 120 Quadratmeter herstellen kann als Kleinserie. Und auch zu Bedingungen, die sozial und ökologisch nachhaltiger und fairer sind.
Also ich denke, zu dem Gedanken ist jetzt sehr viel rübergekommen und auch so die Vorstellung vielleicht, die dann auch dahinter steckt zu Gesellschaft und Zusammenleben. Nun stellt sich bei mir so die Frage, fühlst du ihr sich denn da auch immer ja in irgendeiner Form verstanden? Also jetzt fernab von, das ist ja irgendwie praktisch oder was für eine tolle Idee. Welche Facetten von Resonanz gibt es denn auf N55?
Ich glaube, was mich am meisten zufrieden macht, ist nicht die großen Kunstausstellungen, sondern dass, wenn wirklich Leute die Objekte in ihren Alltag integrieren. Das Fahrrad ist da wieder ein ganz gutes Beispiel, weil das ist das sieht sehr markant und anders aus als andere Fahrräder, aber es sieht eher nach einem großen Lego-Technik-Bausatz für Erwachsene aus. Und sobald Leute das in ihren Lebensalltag integrieren, werden sie permanent auf der Straße angesprochen, weil es eben so anders aussieht, was das denn sei, ob sie das selbst gebaut hätten, wo das produziert wird. Und plötzlich kommt jeder Mann und jede Frau, die das benutzt, sofort in die Situation, dass sie sich über die gesellschaftlichen Verhältnisse unterhalten müssen. Wir verstehen auch alle Objekte, die wir machen, zu 50% nur als funktionales Objekt und zu 50% ist es ein Kommunikationsobjekt von einer anderen Art von Leben und Zukunft. Und deswegen haben wir eigentlich das Gefühl, das funktioniert sowohl im Kunst- und Kulturkontext als auch im alltäglichen Kontext. Und das ist ganz schön, wenn das beide Welten bedienen kann.
Also ihr stellt ja auch die Module dann, also die Anleitungen auch ins Internet, wie du schon erwähnt hast. Da muss sich dann auch so ein bisschen jetzt außerhalb von dem kommerziellen Faktor, müssen sich da Menschen finden, die tatsächlich die Kraft und die Zeit und die Motivation haben, sich damit auseinanderzusetzen, das selbst auch zu bauen und vielleicht auch weiterzuentwickeln, dass das auch so einen größeren Einfluss auch so entwickelt. Wie schätzt du das ein? Sind da nicht vielleicht gesellschaftlich, strukturell ganz schön viele Bremsen da?
Das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt zum Beispiel ich bleibe jetzt bei dem Beispiel Fahrrad, von der Bauanleitung haben 6.000 Leute haben die Bauanleitung runtergeladen. Ich schätze mal, dass 2-5% maximal das auch wirklich gebaut haben. Wir finden immer mal wieder Beispiele im Internet, wo Leute das dann posten, was sie dann hergestellt haben. Uns geht es, glaube ich, auch nicht darum, dass jeder alles selber produzieren soll. Aber es geht, glaube ich, um den Grundgedanken zu sagen, wenn man bestimmen will, zu welchen Bedingungen man produziert und wenn man zum Beispiel gemeinschaftlich kollektiv wirtschaften will, braucht man eine Kontrolle darüber, wie man das produziert. Und das können auch lokale Ökonomien sein. Also auf jeden Fall sind das Ökonomien, die nicht fernab von dem eigenen Zugriff sind. Und ich glaube, dazu wollen wir, glaube ich, Leute animieren, das wieder für sich als eine Realität zu entdecken. Und das funktioniert bis jetzt eigentlich relativ gut. Also es gründen sich weitere Mikrofabriken. Jetzt haben wir einen in Wien und einen in Paris, wo Leute dann einfach sagen, sie eignen sich das Wissen an und produzieren dann auf eigene Kappe, auch für ihre lokale Umgebung. Und das ist irgendwas, wo wir denken, das hat auf jeden Fall eine große Zukunft, auch wenn man das jetzt überhaupt auf die ganze Open-Source-Hardware-Bewegung denkt.
Also 1994 habt ihr angefangen und da liegt historisch ja ganz schön viel dazwischen. Hat das vielleicht auch ein bisschen was, also mit Sicherheit auch ein bisschen was auch dahingehend verändert, dass man da vielleicht jetzt mehr Einfluss hat oder das weitertragen kann, auch durch die digitale Entwicklung. Aber dennoch gibt es da irgendwelche Dynamiken, die vielleicht ganz interessant sind, die man beschreiben kann und die vielleicht auch so für die Zukunft, ich sag mal, irgendwie so eine Aussicht geben.
Ich glaube, also was Verbreitung anbetrifft, hilft das Internet natürlich, das muss ich keinem erzählen, unglaublich. Also wenn es um Verbreitung von Ideen geht, ist das so ein super große Hilfe, wenn man nicht sagen will, man will ein großes mittelständisches Unternehmen werden, sondern da kann man auch als relativ überschaubares Kollektiv eine große Wirkung erzielen. Sonst, was sich, glaube ich, als Entwicklung hauptsächlich jetzt die letzten 10 Jahre vor allem eingestellt hat, ist, dass diese, ich nenne es immer Open-Source-Hardware-Bewegung, also wo es eigentlich darum geht, dass viele Leute jetzt mit einem offenen Design-Ansatz Sachen entwickeln, die Bauanleitung ins Internet stellen, dann hat man gemerkt, aha, das gibt jetzt ein ganzes System an verschiedenen Lösungen, die in die ähnliche Bresche schlagen. Und das ermuntert schon, dass man das Gefühl hat, aha, da gibt es in Zukunft auch Lösungen in einer ganzen Bandbreite, an denen wir auch schon seit 20 Jahren arbeiten, mit denen man in Zukunft doch auf ein selbstbestimmteres und lebenswertere Zukunft hoffen kann.
Vielleicht auch nochmal, um diese Do-it-yourself-Kultur vielleicht so im weitesten Sinne zu sprechen zu kommen. Man kann ja unterstellen, man hat da irgendwo so ein bisschen was gemeinsam, wenn man so ähnliche Ideen verfolgt, wie ihr sie verfolgt. Gibt es dann vielleicht innerhalb von der N55-Crew allgemein oder der so einer Do-it-yourself-Kultur vielleicht so, sagen wir mal, sowas wie Uneinigkeiten, bestimmte Debatten, die immer mal wieder so aufgegriffen werden, Dinge, die noch irgendwie, die irgendwie ausgehandelt werden müssen oder gibt es da so eine Blümchen-Community?
Nee, ich glaube auf jeden Fall nicht. Ne? Also man merkt jetzt auch, das war vor, ich sag mal, 10 Jahren auf jeden Fall noch sehr subkulturell geprägt. Inzwischen ist das natürlich auch Tesla, stellen ihre Sachen Open Source, da merkt man, aha, da kommt jetzt so eine Kommerzialisierungswelle, die auch drüber hinweg schwappt. Und dementsprechend wird dann natürlich auch viel diskutiert, wie sich, ob Leute sich ideell positionieren, ob sie denken, das ist die Sharing Economy, ist das neue Businessmodell. Also da gibt es viele Sachen, die auch unschön sich entwickeln. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist, solange man da, glaube ich, die Fahne hochhält oder wie man da sagt, ist das, kann man da gute Dinge sein, dass es auch da immer eine Gruppe gibt, die das in einem guten Sinne weiterentwickelt. Und ich merke das auch jetzt, also ich glaube, wenn man sich auch nochmal auf die Produktionsmittel jetzt überlegt, welche Kosten jetzt eigentlich zurzeit notwendig sind, um eine eigene Art Mikrofabrik aufzubauen, bist du mit, ich sag mal, 10.000 Euro dabei. Ne? Also dann hast du einen 3D-Drucker, eine CNC-Fräse und kannst so zumindest alles von Tischen bis Wohnsysteme bis Fahrzeuge produzieren. Das war einfach vor 20, 30 Jahren war das, man nimmt 200.000, 300.000 Euro Kredit auf und ist erstmal verschuldet. Wir haben auch alles, was wir bis jetzt bauen, eigentlich immer so aufgebaut, dass wir nie einen Kredit oder so irgendwas aufgenommen haben. Und das gibt eine unglaubliche Freiheit, wie man sich entscheiden kann, wie man sein eigenes Leben führen will. Und das ist uns, glaube ich, wichtig. Und das funktioniert, da können wir nur alle anderen ermutigen, das gleich zu tun und nicht in die übliche Bresche von marktwirtschaftlicher Kackscheiße reinzurutschen.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss kannst du vielleicht noch irgendwie sowas wie eine Vision formulieren. Vielleicht möchtest du da irgendwas gerne irgendwas Spezielles ansprechen oder ganz allgemeine Idee, wo es vielleicht so hingeht, ob es da irgendwie Visionen gibt, die N55 vielleicht jetzt in naher Zukunft oder in ferner Zukunft verfolgt.
Was wir ganz konkret gerade entwickeln, ist ein Konzept, das nennen wir Room Cycles. Basiert jetzt auf einem von unseren ganz großen, wir haben ein Vierrad gebaut, studieren wir meistens Gesetzestexte, um zu sehen, wo sind die Grauzonen. In der Straßenverkehrsordnung, stellt das eigentlich, also wenn du da genau reinguckst, merken, dass ein Fahrrad so groß sein kann wie ein Auto. Und das nutzen wir jetzt aus, weil ein Fahrrad darfst du überall im öffentlichen Raum abstellen als Gegenstand, ohne dass du eine Genehmigung brauchst oder Parkgebühren zahlen musst. Und wir werden da jetzt mobile Räume draufpacken, dass du praktisch mietfrei vor dem Hamburger Rathaus zum Beispiel wohnen kannst. Und das sind einfach so Ideen, da kann man merken, gibt noch viele Lücken, wo man reinklätschen kann. Und als zweites, was mir noch einfällt, weil jetzt gerade in der letzten Woche Leute aus der Open Source Community von Berlin OpenState und diverse andere Open-Source-Hardware-Kollektive hier in Hamburg waren, um zusammen in unserem Studio ein modulares Bausystem weiterzuentwickeln. Das kommt, wir nennen das XYZ Open City, ist ein N55-Projekt, das ist eine Art, ich sag mal, Baukastensystem für Erwachsene. Es sind große Kubikmeter, große Würfel, die man in alle Raumrichtungen zusammen kombinieren kann, um damit zum Beispiel, ich sag mal, öffentliche Flächen bis Leerstände zu bespielen und dann autarke, ich sag mal, Lebensstruktur reinzubauen. Und das ist etwas, wo wir gerade jetzt mit OpenState, Showerloop, Sunzilla und Waterzilla heißen die drei Gruppen, die ihre Lösungen da jetzt gerade integrieren, dran arbeiten. Und es geht eigentlich darum, so eine Art Wohnsystem zu schaffen, was wir als eine der ersten Prototypenorte, die wir jetzt ausgeguckt haben, ist der C&A in Berlin, wo eine große Geflüchtetenunterkunft ist, wo es oft darum geht, dass die NGO oder die Malteser, die betreiben das jetzt ganz konkret gerade, ziemlich frustriert sind, weil sie immer eine Standardlösung haben. Die Geflüchteten selber sind frustriert, weil sie in Standardlösungen wohnen müssen. Und da geht es darum, einfach jetzt auch zu gucken, wie kann man den Leuten die Grundhandwerkzeuge an die Hand geben, um ihren eigenen Wohnraum so zu gestalten, wie sie wollen. Und gleichzeitig die Malteser vielleicht auch entlasten, dass sie die ganze Diskussion los sind.